Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Petra Enzminger am Mikrofon grüße Sie herzlich. Weltweit haben an diesem Wochenende hunderttausende Menschen gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstriert. In den Nachrichten haben Sie es gerade schon gehört. Wir schauen gleich nach Washington und Berlin. Der Missbrauchsfall von Münster sorgt für Bestürzung. Die Ermittler in Nordrhein-Westfalen hatten ja ein Pädophilennetz aufgedeckt und bundesweit 11 Verdächtige festgenommen. Bisher sind 3 Kinder als Opfer identifiziert worden. Über den jüngsten Ermittlungsstand berichten wir. Die möglichen Pläne von US-Präsident Trump über einen teilweisen Abzug der amerikanischen Truppen, die stoßen in Deutschland auf Kritik. Das wird dann Thema sein. Malta hat mehrere hundert Migranten an Land gelassen, die seit Wochen auf gecharterten Passagierfähren vor der Küste festgehalten worden waren. Wir informieren über die Hintergründe dazu. Und in der Corona-Pandemie bescheinigt sich Chinas Führung selbst ein ausgezeichnetes Krisenmanagement. Wie sie das begründet, hören Sie dann. Zum Abschluss die Berichte vom Sport und im Anschluss an unsere Sendung ein weiterer Teil der Serie Corona – Erkenntnisse einer Krise. Heute geht es um den Brandbeschleuniger Rechtspopulismus, das dann ab 7:20 in unserem Hintergrund. Der Tod des Afroamerikaners George Floyd nach dem brutalen Polizeieinsatz treibt die Menschen in den USA also weiter auf die Straßen und hat auch eine politische Debatte entfacht, in der es unter anderem um ein umfangreiches Gesetzespaket in den USA geht, mit dem die US-Demokraten schärfer gegen Polizeigewalt vorgehen wollen. Unter anderem soll es den Beamten dann verboten werden, den Würgegriff anzuwenden und allein auf Basis von Hautfarbe oder ethnischer Zugehörigkeit Personen zu kontrollieren. Diese Initiative wollen die Demokraten morgen offiziell vorstellen. Wir schauen erst einmal auf die Proteste im Land. Vor allem in Washington haben sich gestern die Menschen zu Tausenden versammelt. Claudia Sarrer hat uns ihre Beobachtungen aus Washington überspielt. Die Wut unter den Demonstrierenden über die Polizeiwillkür, die war ziemlich groß.
No peace. No peace. No justice, no peace. Keine Gerechtigkeit, kein Frieden steht auf den Schildern der Demonstranten. White silence is violence. Weißes Schweigen ist Gewalt, liest man auf anderen. Bei schwülheißen 33 Grad schiebt sich eine schier nicht enden wollende Menschenmenge durch Downtown Washington. Zum Teil sind die Protestler von weit angereist, um bei der größten Demonstration des Landes dabei sein zu können. Um nach der brutalen Festnahme und der Tötung von George Floyd ein Zeichen zu setzen. Gegen Polizeiwillkür und Rassismus in den USA.
I'm just here to support the cause, you know, a peaceful
Ich bin hier, um die Bewegung zu unterstützen. Wir verteilen hier umsonst Wasser und Snacks. In den Nachrichten sieht man die ganze Gewalt. Aber wenn man hierher kommt, sieht man, wie friedlich es ist. Wir wollen ins Gespräch kommen und Bewusstsein erzeugen. Sagt Dejan, ein junger Afroamerikaner aus Kansas. Er und seine Freunde haben einen kleinen Stand mit Wasserflaschen, Orangen und Müsli-Riegeln direkt vor der St. John's-Kirche aufgebaut, vor der Präsident Trump mit seiner Bibel vor ein paar Tagen zu einem umstrittenen Fototermin erschienen ist. Zuvor hatte der Präsident die Demonstranten gewaltsam aus dem Weg räumen lassen. Kara und ihre Freundinnen aus Arlington, Virginia, waren seitdem fast jeden Tag hier, um vor dem Weißen Haus zu protestieren.
To bring change, unity, peace. Bring everyone together.
Sie seien hier, um eine Veränderung herbeizuführen, für Gemeinschaftsgefühl und Frieden, sagt sie. Wie Kara sind die meisten Demonstranten sehr jung. Mit Fahrrädern, Hunden und guter Laune marschieren sie. Und, auch das ist ein politisches Statement, alle tragen trotz Hitze Masken. Von aggressiver Stimmung keine Spur. Die Atmosphäre hier ist spannungsgeladen. Ich liebe die Energie und ich liebe die riesige Anzahl an Menschen. Ich bin extra aus Colorado gekommen, nur um hier dabei zu sein. Schwärmt Brad und neben ihm steht Karen, die aus Pennsylvania angereist ist. Auch sie hat gute Gründe, hier zu sein.
I don't believe that people are being treated properly.
Ich finde, dass viele Menschen nicht richtig behandelt werden. Jeder hat ein Recht zu leben. Die Polizei geht zu weit in einigen Fällen.
Overreaching in some cases.
Bei der Massendemonstration in der US-Hauptstadt hielt sich die Polizei vergleichsweise zurück. Militärfahrzeuge und Beamte in Tarnanzügen hielten Wache. Sie hatten den größten Teil des Innenstadtbereichs für den Protestmarsch abgesperrt. Das Weiße Haus glich einer Festung. Es war weiträumig abgeriegelt, der Zaun war gleich mehrfach verstärkt worden. Kein Demonstrant hatte auch nur den Hauch einer Chance, sich dem präsidialen Gelände zu nähern. Und Trump, vom US-Präsidenten, war an diesem Tag in Washington nichts zu sehen.
Claudia Sarre berichtete, und nach den friedlich verlaufenden Protesten in Washington hat US-Präsident Donald Trump inzwischen auch den Rückzug der Nationalgarde aus der Hauptstadt angeordnet. Weltweit also sind an diesem Wochenende die Menschen auf die Straßen gegangen. Die Auflagen in der Corona-Pandemie konnten sie nicht abhalten. Auch in Deutschland, Frankreich, Großbritannien kamen trotz Warnungen und teils sogar Verboten tausende Demonstranten zusammen. Die großen Protestkundgebungen hierzulande bereiten dem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn Sorge angesichts der anhaltenden Pandemie. Hören wir gleich. Unser Hauptstadtkorrespondent Panayotis Gavrilis hat die Proteste hierzulande beobachtet. In Berlin ging es nicht nur friedlich zu.
Insgesamt 84 Festnahmen hat es nach Polizeiangaben gestern am Rande der Kundgebung am Berliner Alexanderplatz gegeben. In Berlin haben laut Polizei 15.000 Menschen unter dem Motto Black Lives Matter gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstriert. Beobachterinnen und Beobachter sprechen hingegen von mindestens 30.000 Menschen. Die Kundgebung verlief friedlich. Anschließend sollen laut Polizeiangaben Beamte mit Steinen und Flaschen beworfen worden sein, nachdem ein Mann wegen Sachbeschädigung eines Einsatzfahrzeuges festgenommen worden sei. Bei den Zusammenstößen sollen 28 Polizistinnen und Polizisten leicht verletzt worden sein. Teilnehmer hingegen berichten auch von Verletzten, die zum Teil im Krankenhaus behandelt worden seien, und werfen der Polizei vor, unverhältnismäßig und mit Gewalt gegen People of Color vorgegangen zu sein. Martin Hallweg, Sprecher der Berliner Polizei, weist den Vorwurf auf Deutschlandfunk-Nachfrage zurück. Man hätte gezielt schwarze Menschen attackiert, sagte er. Zu Zusammenstößen mit der Polizei kam es auch in Hamburg nach den Antirassismus-Demonstrationen, bei denen laut Polizei insgesamt etwa 14.000 Menschen waren. Die Polizei sei mit Flaschen beworfen worden, antwortete daraufhin mit Wasserwerfern, es gab Festnahmen. Die Polizei rechtfertigt ihr Handeln, Teilnehmerinnen und Teilnehmer allerdings werfen ihr vor, ähnlich wie in Berlin, sich aggressiv verhalten zu haben. Nicht nur in Berlin und Hamburg wurde demonstriert, auch in München, Düsseldorf, Köln, Hannover, Frankfurt am Main, Dresden und in vielen weiteren Städten. Insgesamt waren gestern mindestens 100.000 Menschen, meist mit Mund-Nasen-Schutz, aber auch dicht gedrängt auf den Straßen, um gegen Rassismus und Polizeigewalt zu demonstrieren. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zeigt sich angesichts der Menschenmengen während der Corona-Pandemie besorgt. Der Kampf gegen Rassismus brauche unser gemeinsames Engagement jeden Tag, so Spahn auf Twitter. Doch dicht gedrängte Menschenmengen mitten in der Pandemie würden ihn besorgen. Ähnlich kritisch sieht es auch der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach. Er teile den Anlass des Protests voll und ganz, aber trotzdem seien die Abstände zu klein. Die Gefahr der Corona-Pandemie sei nicht gebannt. Rassismus müsse bekämpft werden, aber ohne vermeidbare Corona-Tote, schrieb Lauterbach auf Twitter.
Die Sorgen aus der Politik angesichts der Demonstrationen in der Pandemie. Panayotis Gavrilis berichtete aus Berlin. Es sind alarmierende Daten, die EU-Innenkommissarin Johansson heute vorgelegt hat. Seit Beginn der Corona-Krise habe sich die Nachfrage nach Material, das sexuellen Kindesmissbrauch beinhalte, in einigen Mitgliedsländern um bis zu 30% erhöht, so die EU-Kommissarin gegenüber Welt Online. In Kürze will sie ein Maßnahmenpaket zur besseren Prävention und Strafverfolgung vorlegen. In Deutschland ist erneut ein Fall von schwerem Missbrauch bekannt geworden. Die Polizei in Münster hat massenhaft kinderpornografisches Material sichergestellt. Es handelt sich wohl um ein Pädophilennetz. Bundesweit wurden 11 Verdächtige festgenommen. 7 der Beschuldigten befinden sich in Untersuchungshaft. Bisher sind 3 Kinder als Opfer identifiziert worden. Detlef Bruges mit den jüngsten Erkenntnissen darüber.
Im Missbrauchsfall in Münster gibt es neue Details zu den Beschuldigten. Nach WDR-Informationen ist die inhaftierte Mutter des Hauptverdächtigen eine Erzieherin in einer Kita in Münster. Die Behörden ermitteln demnach aber nur im familiären Umfeld der Frau. Die 45-Jährige wird beschuldigt, Männern beim schweren sexuellen Missbrauch von kleinen Jungen geholfen zu haben. Laut Staatsanwaltschaft hat die Erzieherin ihrem 27-jährigen Sohn ihre Gartenlaube in einer Kleingartenanlage in Münster überlassen. Und sie habe gewusst, dass dort Jungen schwer missbraucht werden. In der Kleingartenanlage im Norden von Münster sind viele schockiert über das Leid, das kleinen Kindern in ihrer direkten Nachbarschaft angetan wurde.
Es ist alles sehr familiär hier, aber das wusste keiner. Ich bin entsetzt. Also ich habe gedacht, sowas gäbe es hier nicht.
Insgesamt ermittelt die Staatsanwaltschaft Münster bundesweit gegen etwa ein Dutzend Beschuldigte. 7 von ihnen sitzen in Untersuchungshaft, darunter auch der Hauptbeschuldigte. Der 27-jährige Münsteraner soll in mindestens 15 Fällen Jungen sexuell missbraucht haben und solche Taten auch gefilmt haben. Mit einer aufwendigen und hochprofessionellen Serveranlage hat der IT-Experte die Filme dann wohl über das Darknet verbreitet. Außerdem gibt es den schweren Verdacht, der Münsteraner habe seinen 10-jährigen Stiefsohn anderen Männern zum Missbrauch überlassen. Der beschuldigte Münsteraner ist bereits 2-mal vorbestraft wegen Besitzes von Kinderpornografie. Damals war die Familie auch dem städtischen Jugendamt bekannt, sagt Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe.
Die Familie war den städtischen Behörden 2015 und 2016 bekannt. Hintergrund waren wohl Daten rund um Kinderpornografie. Damals war auch das Familiengericht beteiligt und hat aber nicht die Notwendigkeit gesehen, das Kind aus der elternschaftlichen Verantwortung herauszunehmen.
Ein anderer Beschuldigter soll seinen eigenen 5-jährigen Sohn missbraucht und ebenfalls anderen Tätern überlassen haben. Bislang sind in dem Missbrauchsfall 3 Opfer bekannt. Es sind die beiden 5- und 10-jährigen Kinder sowie ein 12 Jahre alter Junge. Wie es den Kindern nach diesen Quälereien tatsächlich geht, das könne man nur schwer sagen, so Joachim Poll von der Kripo Münster.
Man kann ja nur erahnen, welch seelisches Leid diese Kinder über sich ergehen lassen mussten. Und ich bin davon überzeugt, dass ihre Psyche über Jahre, Jahrzehnte geschädigt sein wird. Ich kann Ihnen aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht weiter etwas über den Zustand der Kinder sagen. Sie sind auch sehr verschlossen. Und von daher wissen wir auch nicht, wie es ihnen wirklich geht. Das müssen die Fachleute entscheiden.
Die Staatsanwaltschaft betont, die Ermittlungen in diesem Fall stünden erst am Anfang. Es spreche viel dafür, dass noch weitere Opfer und auch Tatverdächtige gefunden werden.
Detlef Proges über die Erkenntnisse im Fall von Kindesmissbrauch in Münster. Was ist dran an den Berichten, dass US-Präsident Trump in großem Stil US-Soldaten aus Deutschland abziehen will? Und was bedeutet das dann für die Beziehungen zwischen Deutschland und den USA? Verbalattacken und Drohungen gab es in den zurückliegenden Monaten aus den USA in Richtung Bundesregierung einige. Nun also der mögliche Teilabzug der US-Truppen. Volker Findhammer beobachtet die Entwicklung für uns. Wie steht es also um die Beziehungen zwischen Deutschland und den USA derzeit? Das Verhältnis ist ja ohnehin angespannt.
Es ist nicht das erste Mal, dass die amtierende US-Regierung mit Abzugsplänen für Irritationen sorgt. Bereits vor 2 Jahren hatte US-Präsident Donald Trump angekündigt, in Deutschland stationierte Soldaten entweder in die Vereinigten Staaten zurückzuholen oder zumindest einen Teil davon nach Polen zu verlegen. Ein Hintergrund für Trumps Vorgehen damals war der Streit über das 2%-Ziel bei den Militärausgaben, dem der NATO-Partner Deutschland nicht genügend nachkomme. Die Truppenabzugspläne wurden damals vom US-Verteidigungsministerium dementiert. In Deutschland sind nach wie vor 34.500 US-Soldaten stationiert und es handelt sich auch um das größte Kontingent außerhalb der USA. Jetzt ist die Debatte wieder entflammt, nachdem das Wall Street Journal darüber berichtet hatte, dass die in Deutschland stationierten US-Truppen künftig auf 25.000 Soldaten begrenzt werden sollen, 9.500 sollen demnach abgezogen werden. Eine Begründung lieferte das Blatt nicht und verwies lediglich erneut auf Donald Trumps wiederholte Forderungen an Deutschland, die Verteidigungsausgaben zu erhöhen. Bislang gibt es jedoch keine Bestätigung der Pläne, weder aus dem Weißen Haus noch aus dem Pentagon. Der Spiegel berichtet dagegen, das Weiße Haus habe bereits Teile des US-Kongresses darüber informiert, dass das Pentagon bis zum Herbst 2020 zwischen 5.000 und 15.000 US-Soldaten aus Deutschland abziehen werde. Der ehemalige Generalinspekteur der Bundeswehr, General Klaus Naumann, hatte dazu gestern im Deutschlandfunk erklärt,
dass Präsident Trump die Präsenz amerikanischer Truppen in Europa und in Deutschland verringern möchte, steht ja seit mehr als einem Jahr im Raum. Aber was zu beanstanden ist, es gibt im Bündnis festgelegte Spielregeln, mit denen man derartige Schritte konsultiert und vorab informiert. Und es ist auch eine vertragliche Verpflichtung der USA, die Bundesregierung vor Verringerungen zu informieren. Das ergibt sich aus den Stationierungsvereinbarungen. Das ist nicht erfolgt, aber wir sprechen gegenwärtig ja noch von Absichten, die noch nicht offiziell bestätigt sind.
Nüchtern fiel auch die Reaktion von Außenminister Heiko Maas aus. Sollte es zum Abzug eines Teils der US-Truppen kommen, würde man das zur Kenntnis nehmen, sagte er der Bild am Sonntag. Die seit Jahrzehnten gewachsene Zusammenarbeit mit den US-Streitkräften sei aber im Interesse beider Länder, betonte der Außenminister. Aber das Verhältnis zwischen den USA und Deutschland sei aktuell kompliziert und durch den US-Wahlkampf nehme die Polarisierung noch weiter zu. Das betonte gegenüber der ARD auch der verteidigungspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Fritz Felgentreu.
Ich kann mir das alles nur mit dem amerikanischen Wahlkampf erklären, also dass der amerikanische Präsident gerne noch vor den Wahlen Vollzug melden möchte seiner Bevölkerung und sagen möchte, schaut her, was ich hier wieder geleistet habe. Und um das eben tun zu können, keine Rücksicht nimmt darauf, dass man das, sag mal, strategisch sinnvoll durchplant und auch mit den NATO-Partnern bespricht.
Auch der grünen Außenpolitiker Jürgen Trittin wirft US-Präsident Donald Trump vor, mit der Ankündigung eines Truppenabzugs aus Wahlkampfgründen das transatlantische Bündnis weiter schwer zu belasten. Es müsse aber tief beunruhigen, denn aus Wahlkampfgründen breche Donald Trump einen weiteren Stein aus der Mauer des transatlantischen Verhältnisses. Derweil sieht SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich in den möglichen Abzugsplänen von US-Soldaten aus Deutschland eine Chance, die deutsche Sicherheitspolitik in ein europäisches Umfeld einzubetten. Dies sei angesichts der möglichen Pläne noch dringender und sinnvoller geworden, sagte Mützenich den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Mützenich fordert deshalb eine nachhaltige Neuausrichtung der Sicherheitspolitik in Europa. Dabei müsse klar sein, dass eine sicherheitspolitische Strategie sich nicht in Militärpolitik und Verteidigungsausgaben erschöpfen dürfe. Angesichts der finanziellen Belastungen durch die Corona-Pandemie könnten sich auch Chancen für die Begrenzung von Militär und Aufrüstung ergeben, betonte der SPD-Fraktionsvorsitzende. Noch weiter geht Dietmar Bartsch, Fraktionsvorsitzender der Linken im Bundestag. Er empfiehlt der Bundesregierung mit Blick auf die US-Abzugspläne,
die sollte das dankend annehmen. Und ich würde mir wünschen, dass sie vor allen Dingen auch die Atombomben mitnehmen. Denn ein atomwaffenfreies Europa, das hat schon Außenminister Westerwelle mal gefordert. Ich finde, das ist immer noch zeitgemäß.
So Bartsch gegenüber der ARD.
Volker Fintermer war das über die Debatte um einen möglichen Teilabzug der US-Soldaten. Mehrere Wochen hatten die Migranten vor der Küste Maltas ausharren müssen. Nun hat die Regierung Maltas sie doch an Land gelassen. Malta hatte ähnlich wie Italien in der Corona-Pandemie erklärt, es könne keine sicheren Häfen für Migranten mehr bieten. Dass nun diese 425 Migranten an Land gehen konnten, das hat einen Grund. Es hat wohl einen Aufstand an Bord gegeben. Elisabeth Pongratz.
Die Lage auf den Booten habe sich zuletzt erheblich zugespitzt. So hätten die Migranten zu Küchenmessern gegriffen und damit gedroht, eine Gasflasche in die Luft zu sprengen und die Schiffscrew zu kidnappen. So schildert es der Premier von Malta, Robert Abela, im maltesischen Fernsehen. Um kein Leben zu gefährden, habe man schließlich das Einlaufen der Schiffe erlaubt. Mehr als 400 Flüchtlinge durften Malta an Land gehen. Teilweise bis zu 40 Tagen mussten die Menschen auf Passagierfähren ausharren, die die Regierung gechartert hatte. Angesichts der Corona-Pandemie und Aufnahmelagern, in denen mehr als doppelt so viele Flüchtlinge leben wie ursprünglich geplant, hatte Malta die Einreise von Migranten, die man aus Seenot gerettet hatte, untersagt. Hilfsorganisationen und die Menschenrechtskommissarin des Europarates, Dunja Mijatovic, hatten dieses Vorgehen heftig kritisiert. Die Initiative Alarm Phone berichtete von Selbstmordversuchen, Hungerstreik und Krankheiten und berief sich dabei auf Augenzeugen. Die maltesische Regierung wiederum beklagte die mangelnde Solidarität in Europa. Kein Land habe die Migranten aufnehmen wollen. Innerhalb der Europäischen Union herrscht schon seit langem Streit über die Aufnahme und Verteilung von Flüchtlingen. Bis zum Ende des Monats will nun die Kommission Vorschläge für eine geplante Asylreform vorlegen.
Die Informationen von Elisabeth Pongratz. Die chinesische Staatsführung ist in den zurückliegenden Wochen ja immer wieder wegen ihres Umgangs mit dem Coronavirus kritisiert worden. Hat sie ausreichend informiert? Hat sie richtig informiert? Es ist jetzt gut ein halbes Jahr her, dass diese rätselaufgebende Lungenkrankheit in Wuhan erstmals aufgetreten ist. Im Rückblick bescheinigt sich die Staats- und Parteiführung jetzt ein gutes Krisenmanagement. Steffen Wurzel berichtet aus Shanghai. Heute hat die Führung ein Grundsatzpapier zu ihrem Vorgehen in der Pandemie vorgelegt. Und ihr Fazit?
China hat alles richtig gemacht. Zu diesem Ergebnis kommt ein umfassendes Grundsatzpapier der chinesischen Staats- und Parteiführung. Sie hat das sogenannte Weißbuch zur Coronavirus-Krise, eine erste Zwischenbilanz zur Pandemie, heute in Peking vorgestellt.
Die chinesische Führung hat Informationen über den Ausbruch der Krankheit jederzeit gesetzestreu, zeitnah, offen und präzise veröffentlicht, erklärte Xu Lin, stellvertretender Chef des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas. Das Weißbuch belegt, dass China direkt auf die Sorgen der Bevölkerung reagiert hat und in Verantwortung für Menschenleben, für das Volk, für die Geschichte und für die internationale Staatengemeinschaft gehandelt hat. Auf 66 Seiten listet das Weißbuch detailliert auf, wie die chinesischen Behörden das Coronavirus bekämpft und die Lage schließlich in den Griff bekommen haben. Auf Fehler und Missstände der chinesischen Führung wird nicht eingegangen. Damit steht das Papier in krassem Widerspruch zu Analysen von Expertinnen und Experten und auch zu Recherchen internationaler Medien. Sie belegen ausführlich, dass Chinas Führung vor allem zu Beginn der Coronavirus-Krise Ende 2019 wichtige Informationen ignoriert und sogar vertuscht hat. So wurden Hinweisgeber zum Schweigen gebracht, Medienberichte zur Lage in Wuhan verhindert oder zensiert und die internationale Zusammenarbeit zunächst ausgebremst. Der inzwischen gestorbene Wuhaner Arzt Li Wenliang, der frühzeitig vor den Gefahren des neuen Lungenvirus gewarnt hatte, wird in dem Papier der Staatsführung nicht ein einziges Mal erwähnt. Der Name von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hingegen kommt fast 40 Mal vor. Die allesamt vom Staat kontrollierten Medien in China berichten heute ausführlich über den vermeintlich fehlerfrei geführten Kampf der chinesischen Führung gegen das Virus. Auch über die ausländischen Kanäle der chinesischen Staatsmedien und über deren Produktionsfirmen wird dieses Narrativ seit Wochen weltweit verbreitet. Auf Englisch, auf Deutsch und in anderen Sprachen. Unabhängige Informationen und Berichte zur Coronavirus-Krise werden von der chinesischen Regierung konsequent unterdrückt. Recherchen des Hongkonger Nachrichtenportals Abacus belegen, dass die kommunistische Führung in Online-Medien und Messenger-Diensten in China kritische Coronavirus-Informationen besonders streng zensieren lässt. Journalistinnen und Journalisten, die in China unabhängig zu dem Thema recherchieren wollen, bringen sich in Gefahr. Mehrere chinesische Reporter, die aus Wuhan berichtet haben, sind in den vergangenen Monaten spurlos verschwunden. Mehrere ausländische ReporterInnen wurden ausgewiesen.
China also bescheinigt sich selbst ein gutes Krisenmanagement. Steffen Wurzel berichtete darüber. Und wir richten den Blick noch nach Brasilien. In den vergangenen Tagen ist das Land mit mehr als 670.000 Corona-Fällen an den zweiten Platz weltweit hinter den USA geschossen. Präsident Bolsonaro erklärte nun, die Zahlen seien insgesamt nicht repräsentativ für die tatsächliche Situation. Und entsprechend würden sie nun auch nicht mehr erhoben. Ivo Maruschik sagt uns mehr darüber. Diese Daten also sollen nun nicht mehr in den Nachrichten zu hören sein.
Fast 1500 Corona-Tote an einem Tag, mehr als 35.000 seit Ausbruch der Pandemie. Die Zahlen aus Brasilien haben zuletzt weltweit für Bestürzung gesorgt und auch die Regierung von Jair Bolsonaro alarmiert. Bolsonaro setzt jetzt allerdings nicht auf härtere Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus, sondern er versucht, die Zahlen und ihre Verbreitung zu kontrollieren. Seit einigen Tagen werden die täglichen Daten, also die Zahl neuer Infektionen und neuer Todesfälle, erst am späten Abend veröffentlicht und nicht wie bisher schon am frühen Abend. Bolsonaro kommentierte das mit dem Satz, das ist ab jetzt kein Thema mehr für die Hauptnachrichten. Am Wochenende hat das Gesundheitsministerium die Darstellung der Daten zur Corona-Pandemie geändert. Ab jetzt wird weder die Gesamtzahl der an Covid-19 Verstorbenen noch die Zahl der ungeklärten Verdachtsfälle genannt. Außerdem soll die Zahl der gemeldeten Fälle noch einmal überprüft werden. Es bestehe der Verdacht, dass die von den Kommunen und den Bundesstaaten gemeldeten Daten aufgebläht seien, sagte der neue Gesundheitsstaatssekretär. In Bolsonaro-treuen Medien wird behauptet, die Städte meldeten überhöhte Fallzahlen, um mehr Geld vom Bund zu bekommen. Der frühere Gesundheitsminister Mandetta sagte, diese Zweifel an den Zahlen und das Fehlen objektiver Daten könnten eine Tragödie für das Gesundheitswesen bedeuten. Parlamentspräsident Mayer kündigte an, der Kongress werde künftig eigene Daten zur Pandemie erheben. Tatsächlich warnen Wissenschaftler schon länger, dass die offiziellen Zahlen aus Brasilien eher viel zu niedrig liegen als zu hoch. Brasilien führt wesentlich weniger Tests durch als andere Staaten. Dementsprechend dürfte die Dunkelziffer noch höher sein. In der weltweit beachteten Statistik der Johns Hopkins Universität tauchte Brasilien am Wochenende vorübergehend nicht mehr auf.
Ivo Maruschik war das über die Situation in Brasilien. Und um 18 Uhr gleich 35 schauen wir auf den Sport mit meinem Kollegen Raphael Späth aus der Sportredaktion.
Und wir beginnen mit dem 30. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Momentan steht es zwischen dem FC Augsburg und dem 1. FC Köln nach einem verschossenen Foul-Elfmeter des FC Augsburg in der 35. Minute 0:0. Wir beginnen aber mit dem ersten Spiel an diesem Sonntag. Das wurde schon um 13.30 Uhr angepfiffen. Werder Bremen gegen den VfL Wolfsburg. Vor allem für die Bremer stand viel auf dem Spiel. Momentan steht man auf Platz 17 und damit einem Abstiegsplatz. Mit einem Sieg hätte man auf Relegationsplatz 16 aufschließen können. Am Ende stand aber wieder mal eine Niederlage. Matthias Arians berichtet.
Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Doch für den SV Werder Bremen wird die Luft im Kampf gegen den Abstieg von Woche zu Woche dünner und dünner. Gegen den VfL Wolfsburg verlor die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt am Ende mit 0:1. Den Siegtreffer erzielte Wout Weghorst in der 82. Spielminute per Kopf. Es war ein am Ende verdienter Erfolg der Niedersachsen, die über die 90 Minuten mehr Zug zum Tor entwickelten und auch die hochkarätigeren Chancen hatten. Werder hielt zwar über weite Strecken ordentlich mit, blieb allerdings ein weiteres Mal zu harmlos in seinen Offensivbemühungen.
Wie Werder Bremen befindet sich auch der FC Schalke 04 in der Bundesliga im Abwärtstrend. Seit Anfang Januar wartet man auf einen Sieg in der Bundesliga. Auch heute kam man bei Union Berlin nicht über ein Unentschieden hinaus. Jakob Rüger.
Die Unioner mit einem guten Auftritt im ersten Durchgang. Zahlreichen Chancen in der 10. Minute. Das 1:0 durch Robert Andrich nach einem tollen Konter, eingeleitet von Anthony Ucha. Und Andrich schloss das Ganze dann aus 15 Metern ab. Die Schalke hatten nur eine Möglichkeit im ersten Durchgang durch Jonjo Kenny. Aber die vollendete er auch aus 20 Metern. Schöner Schuss links unten rein ins Union-Tor. Im zweiten Durchgang dann viel Klein-Klein, viele Zweikämpfe, viele Nicklichkeiten in der Partie. Wenig Torchancen. Und so konnte keine Mannschaft mehr Akzente setzen in diesem zweiten Durchgang. Am Ende ein 1:1, das durchaus gerecht ist, aber beiden Teams nicht hilft, vor allem dem 1. FC Union im Kampf gegen den Abstieg nicht so richtig.
Ein Unentschieden, das keiner Mannschaft so wirklich hilft, gab es heute auch in der zweiten Liga. Der VfB Stuttgart und der VfL Osnabrück trennten sich 0:0. Jens Wolters berichtet.
Spitzenreiter Bielefeld schwächelte zuvor und Verfolger Hamburger SV sollte unter Druck gesetzt werden. Doch diese Chance ließ der VfB Stuttgart im Heimspiel gegen Osnabrück ungenutzt. Mehr Spielanteile und mehr Ballbesitz bedeuteten nicht gleich auch jede Menge Top-Torchancen. Der Japaner Endo hatte mit einem Kopfball aus 7 Metern vielleicht noch die beste, aber auch diese wurde nicht verwertet. Und so steht am Ende ein gerechtes 0:0. Dieses eine Pünktchen bringt den direkten Aufstiegsplatz der Stuttgarter in Gefahr. Den könnte sich morgen nämlich schon der Hamburger SV holen mit einem Heimsieg gegen Kiel.
Und mit einem Heimsieg gegen Kiel könnte sich der HSV auch von Verfolger Heidenheim absetzen. Die Heidenheimer unterlagen heute in Hannover mit 1:2. Im dritten Spiel besiegte Erzgebirge Aue den Karlsruher SC mit 1:0. Im Jahr 2015 wurde das Financial Fair Play vom Europäischen Fußballverband UEFA eingeführt. Damit sollte sichergestellt werden, dass Fußballvereine genauso viel Geld einnehmen wie ausgeben und somit kein Ungleichgewicht entsteht. Jetzt kommen aber Zweifel auf, ob die Regeln des Financial Fair Plays durch Deals umgangen werden können. Einzelheiten von Sebastian Krause.
Brian Quinn, der ehemalige Finanzchefermittler, bestätigt der ARD erstmals, dass es in den Fällen Manchester City und Paris Saint-Germain im Jahr 2014 fragwürdige Absprachen und Deals gegeben hat. Der Schotte untermauert dadurch das, was über die investigativen Football-Leagues-Recherchen des NDR und des Spiegel zuvor schon bekannt geworden ist. Quinn berichtet, dass er gegen beide Clubs 2014 schon härtere Strafen gefordert hatte, weil hinter seinem Rücken von der UEFA-Spitze offenbar mildere Sanktionen ausgehandelt wurden, sei er zurückgetreten. Er und die Finanzkontrollkammer hätten nicht unabhängig entscheiden können. Die UEFA betont auf Anfrage die Unabhängigkeit der Finanzkontrollkammer, will zu einzelnen Fällen aufgrund der Verschwiegenheitspflicht aber nichts sagen. Mit Blick auf den Prozessbeginn gegen Manchester City vor dem Internationalen Sportgerichtshof fordert der 83-jährige Quinn nun, dass die 2-Jahres-Sperre aufrechterhalten bleibt. Für ihn ist die Beweislage klar. Manchester City hatte wie auch Paris Saint-Germain Verstöße gegen die Financial Fairplay-Regeln immer bestritten.
Und in diesen Tagen wird nicht nur Fußball gespielt, auch die Basketball-Bundesliga sucht in einem speziellen Turnierformat den Deutschen Meister 2020. Am ersten Vorrundentag gestern gab es einige Überraschungen. Heute siegte Pokalsieger Alba Berlin gegen die Frankfurt Skyliners mit mehr Mühe als ursprünglich gedacht. Florian Hecht.
Lange Zeit sah es so aus, als sollte es die nächste Überraschung bei diesem Turnier geben. Aber am Ende setzte sich die individuelle Qualität von Alba Berlin beim 81:72 gegen Frankfurt durch. Der Pokalsieger aus der Hauptstadt in der ersten Halbzeit ohne den nötigen Punch hatte zudem eine unterirdische Freiwurfquote. Frankfurt dagegen spielte konstant, hatte immer eine Antwort, wenn Berlin herankam. Erst zu Beginn der zweiten Halbzeit musste Frankfurt die Führung zum ersten Mal hergeben, ging mit einem Punkt Rückstand in die letzten 10 Minuten, in denen Berlin dann den Fuß auf dem Gaspedal hatte. 3 schnelle Dreier, 10 Punkte Vorsprung für Alba und diesen Vorsprung gaben die Berliner nicht mehr her.
Und mit dem Beitrag von Florian Hecht enden diese Informationen am Abend. Danke, Raphael Späth, für die Sportberichte. Ich bin Petra Enzminger. Danke fürs Zuhören.